Moin und willkommen zum Energiezone-Podcast. Ich habe eine Folge aufgenommen mit Martin Lass auf den Super Impact Days in Lübeck. Da treffen sich die veränderungswilligen Menschen aus den Stadtwerken, Kommunen, Bürgermeister kommen dahin, um zu verstehen, wie lässt sich die Energie- und Wärmewende gestalten. Eine super Möglichkeit, um mein Update zu machen mit Martin bezüglich des Wärmenetzes in Gettorf und bezüglich einiger anderer Themen. Es war wirklich spannend. Parallel dazu hat Katharina Reiche in Berlin wieder was von Gaskraftwerken erzählt. Insofern war das, glaube ich, sehr erheiternd, diese ganze Runde. Und ich wünsche euch auch viel Spaß dabei. Dankeschön und herzlich willkommen, Martin. Willkommen zum Energiezone-Podcast. Willkommen auch ihr. Wer hat denn hier schon mal einen Energiezone-Podcast überhaupt gehört? Viele potenzielle Neuhörer sehe ich gerade. Vielleicht da ein bisschen zum Hintergrund. Also ich habe keinen Hintergrund im Energiemarkt. Ich bin im E-Commerce aufgewachsen, habe vor 3 Jahren gemerkt, im Bereich Energie geht aber eine ganze Menge und habe mich gefragt, was muss ich jetzt eigentlich machen mit meiner Solaranlage, meiner Batterie zu Hause und wie geht das irgendwie weiter? Dann habe ich angefangen, Leute einzuladen, Unternehmer, CEOs, Gründer, Geschäftsführer von Energieunternehmen und befragte die einmal die Woche, wie geht das eigentlich? Und dann nach 2 Jahren Energiezone, nachdem ich einmal durch die halb Deutschland gereist bin, habe ich dann gelernt, in meinem Nachbardorf gibt es einen Energieunternehmer, der ist extrem weit, der ist dann gerade zum Energielandwirt des Jahres, das war auf der Agritechnica oder wo das? Auf jeden Fall ist er ausgezeichnet worden. Der macht so einen riesigen, der hat so den größten Biogasspeicher Deutschland. Ich weiß nicht, ob man das Bild hier rauf projizieren kann oder ob ich hier den Bildschirm da gleich nutzen kann. Dann bin ich da mal hingefahren, habe Martin kennengelernt und habe ihn bisher in 3 Folgen Podcast gehabt. Und heute sprechen wir mal so ein bisschen über das Update, weil Martin auch einiges da in Gettorf aufgebaut hat, wie das eigentlich gelaufen ist. Bevor wir da aber ins Detail kommen, du kommst jetzt gerade vom Energiegipfel aus Berlin. Wie ist da jetzt die Stimmung, Martin?
Ja, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Und in der Tat hätte ich das nicht erwartet. Angefangen als Bauer, da bin ich heute noch, in der Nähe von Kiel, nördlich von Kiel in Gettorf. 2009 das erste Mal in Berührung mit der Energie, das war die Biogasanlage und die Versorgung des Nahwärmenetzes im Nachbardorf. Und das stetig ausgebaut. Heute nennen wir das regeneratives Speicherkraftwerk und ich engagiere mich seit jetzt 4 Jahren im LEE, im Landesverband Erneuerbare Energien. Und in dem einen oder anderen lobbyieren wir ja als Erneuerbare sehr stark, um politisch die Weichenstellung hinzubekommen. Und das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich gestern bei der Öffnung des Energiegipfels viel wieder von Gas gehört habe. Aber es ist halt was anderes gemeint. Das sind die Gaskraftwerke. Frau Reiche hat dazu gesprochen. Und alles, was es smart macht, alles, was wir mit Batterien gerade erleben, alles, was wir mit Nutzen statt Abregeln und aus der Nachbarschaft das Energiesharing, das habe ich echt wenig gehört. Leider.
Okay, du kommst also nicht so guten Nachrichten da aus Berlin wieder. Hier im Hintergrund auf dem Bildschirm sieht man übrigens den Bauernhof. Ich glaube, das hier auf der rechten Seite ist der alte Bauernhof. Und da ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen das Weiß sehr hell. Das ist das Tüttendorfer Ei. Ist das immer noch der größte Biogasspeicher
das,
in Deutschland?
Ich sag's da, wo ich komme und es ist noch keiner dagegen angetreten.
Ja. Und da hinten wohne ich übrigens.
Genau.
Da kann man jetzt so nicht sehen.
Es sind so 4-5 Kilometer Luftlinie. Das Quartier Gettorf, man sieht es hier auf 1,5 Kilometer, hat 8.000 Einwohner. Das ist unsere ursprüngliche Bauernstelle und die historische Biogasanlage. Der Gasspeicher hat 44.000 Kubikmeter, Niederdruckgasspeicher mit Rohbiogas, 52% Methan. Das heißt, wir haben das nicht aufbereitet auf Biomethan und wir nutzen das Rohgas, was hier aus verschiedenen Biomassen entsteht, direkt im Quartier in der KWK, also Blockheizkraftwerke machen Strom und dabei entsteht Wärme. Eine Anlage steht auch hier. Man sieht dort 1500 Kubikmeter Wärmespeicher. Das heißt, mein Dorf, Tütendorf, hier im 200 Meter Luftlinie mit ungefähr 100 Hausanschlüssen hängt direkt an dieser Anlage. Und Gettorf, das Quartier, da haben wir halt die Rohgasleitung hingelegt. Dort entstehen dann Wärmeerzeuger und auch Wärmespeicher, die halt hochflexibel gefahren werden. Das heißt, wir machen dann, wenn Strom Geld kostet, aus Gas Strom. Und dabei entsteht Wärme. Und wenn Strom günstig ist, dann machen wir mit der Großwärmepumpe Wärme aus Strom. Das ist relativ einfach und das nennt man Sektorkopplung dann.
So, und ich habe ja gelernt, man braucht jetzt quasi mehrere dieser BHKWs für Gettorf. Ich glaube, 2 oder 3 braucht man schon, damit das da alles warm ist. Gettorf ist eine Stadt mit 9.000
Dorf.
8.000 Einwohnern, 200.000 Haushalte. Meine Lernkurve war ja die folgende. Ich habe vor 3 Jahren angefangen, Ove Petersen zu interviewen. Der ist ja vielleicht bekannt unter GP Jewel und der hat mir sehr viel erzählt zum Thema Wasserstoff. Dann bin ich aus diesem Podcast rausgegangen und dachte, geil, das ist es. Viel Wasserstoff. Gibt hier so viel Excess-Energie aus den ganzen Windrädern, der Strom, der nicht abtransportiert werden kann. Und dann habe ich immer wieder neue Sachen kennengelernt über die Folgen. Und dann habe ich das bei dir dann gelernt, dass man diese Sektorkopplung eigentlich braucht und mit ganz vielen BHKWs arbeitet. Idealerweise. Oder so ein Dorf ausstatten. Dann habe ich hier aber vorhin jemanden getroffen, der meinte, ach, Biogas glaubt er eigentlich gar nicht. In 10 Jahren wird gar nichts mehr verbrannt. Da braucht man auch keine BHKWs mehr. Dann braucht man eigentlich nur noch große Wärmepumpen, die dahin gebaut werden. Dann habe ich mir so gedacht, da habe ich jetzt gar keine Antwort drauf. Frage ich mal Martin, wie ist das? Verbrennst du in 10 Jahren noch Biogas da an dem Standort?
Also entscheidend ist auch der Unterschied zwischen Arbeit und Leistung. Das ist leider immer noch so, dass wir das sehr, sehr stark und sehr häufig erklären müssen. Der richtige Hebel ist so wenig wie möglich. Das bedeutet jetzt mal im Sektor Wärme. Das ist für mich eigentlich der Gamechanger. Also ich liebe Wärmenetze, weil ich brauche das Wasser. Dem Wasser ist es nämlich egal, wie es heiß wird. Und das finde ich so charmant da drin. Und wenn wir es schaffen, den Einsatz des, ich sag mal, preislich riskanten Rohstoffes zu minimieren, und das ist für mich natürlich der Strom, dann brauche ich auf eine gesamte Wärmemenge eines Quartieres vielleicht zukünftig noch 20% aus dem Sektor. Warum? Weil auch da natürlich die Preisindikation, ein Wärmenetz ist immer ein Monopol unserer Kunden, die wollen sehr stabile, sehr langfristige Verträge haben und das kriege ich natürlich nur hin, wenn ich nicht meinen Wärmepreis direkt an den Strompreis koppel.
Wie viele Haushalte sind mittlerweile jetzt angeschlossen an das Wärmenetz?
Also wir sind jetzt bei 400-500 von 2000 möglichen. Wir bauen jetzt ja stetig aus und koppeln das ganze System ja mit weiteren Sektoren. Also es entsteht nicht ein Kubikmeter mehr Biogas. Dieser ganze Ort verfügt über 2 Anlagen. Die sind alleine in der Lage, vielleicht 30% der Jahreswärmemenge zu machen.
Als ihr das angefangen habt, dieses Wärmenetzprojekt da, das war ja noch lange vor dem Heizungsgesetz sozusagen, als wie es dann umbenannt wurde, da gab es ja gar nicht so viele Optionen für die Einwohner. War es noch gar nicht so klar, dass wir uns vom Gas so schnell trennen müssen in den nächsten 10 Jahren. Jetzt seid ihr ja in Netzausbaugebieten, wo Leute schon vor 2, 3 Jahren von einem Energieberater vielleicht eine Wärmepumpenplanung bekommen haben oder eine Solaranlage. Wie sieht das denn ökonomisch für die aus? Also was lohnt sich für die? Lohnt sich für die auf euch zu warten, nochmal 2 Jahre, bis ihr mit dem Wärmenetz irgendwie vorm Haus seid und dann kann das da angeschlossen werden oder setzen die jetzt schon auf eine Wärmepumpe?
Also wir sind da ganz transparent. Die Rechnung geht jetzt zunehmend natürlich dahin, dass auch da es günstiger wird und natürlich der ein oder andere schon jetzt eher mal kommt, gerade mit dem Alter der bisherigen Heizung, sich zu überlegen, ich muss jetzt irgendwann mal Ersatzinvestitionen leisten. Und die Anschlussquoten für so ein ländliches Quartier bei den Linien oder Wärmedichten, die wir da so vorfinden, ist 50% plus X. Derzeit liegen wir noch bei 70. Also wir haben 70% Anschlussquote in den Quartiersteilen, die wir erschließen. Und da ist es sehr stark von dem historischen Baubestand abhängig, ne? Also das meiste ist wirklich alter Backstein und 40 Jahre plus. Das neue Wohnbaugebiet, was 10 Jahre alt ist, ist natürlich da raus, ne? So, das sind die meisten ja schon so, dass sie nicht die großen Mengen brauchen, da bist du mit der Wärmepumpe natürlich schnell hin, so. Aber
über 20 Jahre ist es dann trotzdem für die billiger, auch wenn ich jetzt ein gut isoliertes KW55 Haus habe.
Also wir haben die Jahrgänge 2005, so, das nennen wir ja noch Neubaugebiet, aber ist ja auch schon 20 Jahre her. Die sind alle mit Gas erschlossen, da sind keine Wärmepumpen verbaut. Die haben 73% Anschlussquote jetzt. Das ist ein Quartier mit 100 Häusern. Das haben wir jetzt nachverdichtet, nennen wir das. Und wir haben Wärmepreise, die sind inklusive Mehrwertsteuer irgendwo bei 13 Cent die Kilowattstunde.
Kannst du das mal ein bisschen aufdröseln? Es gibt ja einige Stadtwecker hier und mir wurde vorhin nochmal so ein bisschen die Zahl zugeworfen. Biogas ist ja teuer in der Erstellung, wird ja quasi dann eine Biogas-Wärme-KW wird da ein bisschen teurer verkauft als vielleicht eine Strom-Wärme-KW. Wie ist das ganz genau, wenn du da Wärme in das Netz reinbringst? So die eine oder andere Wärmestunde erzeugst du natürlich mit Biogas, anderes könntest du ja durchaus auch mit Strom erzeugen. Also wie teuer ist es denn am Ende?
Und ja, wenn du aus 100% Energie 45% elektrische Energie machst und 45% thermische, dann ist halt die Frage, wovon refinanzierst du was? Und letztendlich ist der Benchmark immer der Eingangspreis ins Wärmenetz. Und was ich einfach faszinierend finde, ist die Kombination. Wir kommen klassisch aus dem EEG, das ist für einige kompliziert und sehr steif. Für uns ist das ein recht geschützter Raum, weil wir natürlich, wenn wir über die Ressourcen verfügen in diesem Sektor, das ist meistens Fläche und Biomasse, Stoffkreisläufe aus der Landwirtschaft, die lohnen sich nie weit zu transportieren. Das ist einfach so, da ist ein Haufen Wasser drin. Das heißt, das sind lokale Kreislaufwirtschaft, könnte man sagen, von Biomasse. Und dabei entziehen wir ja im Prinzip das, was bei der Rotte an der Luft Lachgas ist, das entziehen wir ja als Methan in der Fermentation. Und das Schöne ist halt, durch die Kraft-Wärme-Kopplung, das finde ich eigentlich faszinierend, dass durch den Betrieb dieser Motoren wir natürlich beides hoch veredeln. Das heißt, wenn ich das Gas in diesem Gasspeicher speichere, dann laufen diese Blockheizkraftwerke, die wir da betreiben, noch 1500 Stunden pro Jahr. Das Jahr hat 8700, ne? Das ist kein Grundlastprozess mehr. Die Gasproduktion ja schon, weil wir im Sommer auch weniger machen und im Winter mehr. Aber das Schöne ist, dass wir wirklich diese Kapazität, also die Überbauung nennen wir das ja, die großen BHKWs bei uns haben dann 2 oder 3 Megawatt, dass wir den Strom dann produzieren, wenn er natürlich tendenziell auch stärker gefragt wird. So, und dadurch kriegen wir natürlich andere Preise realisiert. Der Strom wird direkt vermarktet über die Börse.
Ist das auch gekoppelt, ist die Stromnachfrage höher, wenn die Wärmenachfrage höher ist?
Das ist
das würde sich ja für euch besonders
eine
dann
gewisse,
lohnen.
Deswegen sagen wir Sommer-Winter-Fahrplan. Ne? Also wir machen lieber im Winter Gas. Die Eigenschaft ist auch übrigens in diesen Kuppelbehältern, die man im Land ja überall stehen sieht, dass diese Bakterien, die machen das ja von ganz alleine, wenn sie 40 Grad Umgebungstemperatur haben und keinen Sauerstoff. Und da kann man in dem gleichen Raum, also in diesem Behälter natürlich, wenn man Hochenergiesubstrat hat, das ist ja häufig im Biogasbereich die Diskussion um den Mais, kann man natürlich mit geringer Menge hohe Gaserträge generieren. Und im Sommer machen wir es genau andersrum. Ne? Im Sommer nehmen wir alles, was die Natur hergibt. Inzwischen auch Kleegras aus dem Ökolandbau zum Beispiel, Straßenbegleitgrün, Stilllegungsflächen, Naturschutzflächen, die nur einmal gemäht werden im Juli, August. Das sind so Rohstoffe, die haben sehr wenig Gasbildungspotenzial und brauchen lange die Tierchen dafür, also haben längere Verweilzeit. So, das heißt, im Sommer können wir es länger drin lassen, weil wir weniger Gas brauchen. Und die gleiche Raumbelastung nennen wir das, den gleichen Faulraum, den können wir im Winter natürlich mit höherer Energiesubstrat können wir mit der gleichen Menge deutlich mehr Gas produzieren. Das ist schon so eine Intention, dass wir im Winter mehr machen als im Sommer und gleichzeitig unter der Woche mit diesem Speicher 100 Stunden Leistung verlagern, also 100 Stunden Arbeit verlagern. Das heißt, 44.000 Kubikmeter im Biogas sind 88 Megawattstunden, 88.000 Kilowattstunden Strom und das gleiche nochmal als Wärme. Du hast jetzt die Batterien ja verfolgt, 88 Megawattstunden Batterie sind immer noch 15, 20 Millionen Investment.
Eure Batterie ist ja eigentlich das, was da neben dem Speicher liegt, diese Silage.
Das ist der Jahresspeicher.
Das ist im Grunde eure Jahresbatterie,
genau.
Die ist ja ganze Zeit da. Wie viel Megawattstunden sind das, die da liegen auf dem Hof, also hinter dem Speicher? Also das hier ist quasi abgedeckte Silage.
Wir produzieren im Jahr ungefähr 13, 14 Millionen Kilowattstunden Strom, also 13.000 Megawattstunden. Das ist unsere Jahresproduktion.
Passt das auf den Hof oder wird er mehrmals umgewälzt im Jahr?
Nee, das ist ungefähr die Fläche, die man da sieht.
Okay.
Aber wir haben mehrere Ernten, ne? Übers Jahr. Also da wir ja nicht nur Mais einsetzen. Mais macht bei uns noch ungefähr 34-35%
aus. Also 13.000 Megawatt, 13 Gigawatt, ist das richtig? Gigawattstunden?
Genau.
Also 13 Gigawattstunden liegen da in Form von Kleegras, Mais und Co. So, jetzt musst du mich aber trotzdem mal die Frage beantworten. Da hast du dich ein bisschen rumlaviert. Kann man das in 10 Jahren nur mit einer Wärmepumpe schaffen?
Ja, grundsätzlich ja. Wenn genug Strom da ist, kannst du alles mit Strom.
Aber du glaubst nicht, dass genug Strom da ist zu einem fairen Preis?
Nee, ich glaube, die Sektorkopplung funktioniert so, dass du die Sektoren zusammenbringst. So, und die Sektoren sind Gas, Strom und Wärme. So, und wer die auf einem Betriebsgelände hier als Beispiel mal zusammenbringt, der kann Sektorkopplung betreiben. So, und das gepaart mit lokale Stoffkreisläufe, das heißt, alles, was erzeugt wird, verbrauchen und möglichst das in der Nachbarschaft, wird hinten raus immer das günstigste bleiben. Wir reden ja viel über Infrastruktur. alle, die in größeren Städten sind, mit 4-5 vollgeschossen werden, sich jetzt denken, alles toll da draußen auf dem Dorf, ne? Das ist ja nichts für Kiel oder Egernförde. D'accord, das ist ein Konzept.
Für die, die weiter weg sind, Egernförde ist auch so eine Kleinstadt,
ja,
hier in der Nähe.
Danke. Also Konzepte in dieser Konstellation, die werden projektiert, auch bei uns in der Kundschaft der ASL-Gruppe, so zwischen 5 und 15.000 Einwohnern. Vielleicht auch mal 20, das kommt ein bisschen drauf an, welche Regionen das sind. Aber wenn man so jetzt gerade in Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg, ist natürlich dünner besiedelt, aber vor allen Dingen im Westen. Die viehstarken Regionen sowieso, also viel der Biomassekreisläufe sind ja aus der Viehhaltung entstanden. Aber das Beispiel bei mir jetzt in der Nachbarschaft ist wirklich Ökolandbau. Das heißt Ökolandbau ohne Viehhaltung, der braucht Kleegras. Das heißt, wir haben umfangreich Grünland in der Region, was sich gar nicht nutzen lässt. So, das bedeutet, mit zurückgehender Viehhaltung haben wir hier einen Stoffkreislauf, den wir ja irgendwie nutzen müssen. Und da ist es schon vom Hintergrund des Footprints in der Landwirtschaft, ist es super spannend, natürlich Lachgasemissionen zu vermeiden, Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und das möglichst energetisch sich zunutze zu machen. Das ist das Konzept dahinter. Und warum ist das auch in 10 Jahren noch sinnvoll? Wir haben hier natürlich die Intention, dass wir durch die eigene Nutzung auch, also auch zur Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebes, verbrauchen wir im Moment in unseren Traktoren ja Diesel, ne? Das heißt, die ganze Eigennutzung, 5-6% dieser Jahresenergiemenge sind ungefähr das, was wir selber brauchen. Ne? Die Ernte wird ja vorbereitet auf dem Feld, das wird transportiert. Umso größer die Transportentfernung werden, umso ungünstiger wird diese Energiebilanz.
Okay.
Und
Fusionskraftwerke brauchen übrigens 70% der eigenen Leistung, also wenn es die mal gibt in 30 Jahren.
Und ja, wie gesagt, ich will mich da gar nicht rausreden, aber ich bin so, wenn ich höre, das macht alles die Wärmepumpe und ich gehe mit Augen durch diese Welt und Straßen und finde überall diese Gasschieber, egal wie historisch der Baubestand ist, ist es wirklich also erstaunlich, was wir in den letzten 40 Jahren alles erschlossen haben mit 550.000 Kilometer Erdgasleitung. Und ich höre häufig, dass das Buddeln so teuer ist und frage mich, das ist ja da irgendwie mal hingekommen, das Rohr, ne? Also es wurde ja schon mal gebuddelt.
Wir haben jetzt ja hier einige Stadtwerke auch sitzen und ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten. Das ist ja bei vielen Stadtwerken so, die sind ja manchmal gar nicht in der Kontrolle des Wärmenetzes. Ja, das machen die vielleicht irgendwie den Strom und dann machen noch Glasfaser. Wie sieht das denn in etwas dichter besiedelten Regionen aus, wenn man aber in den Ruhrpott irgendwie geht? Kann man mit solchen Lösungen da auch überhaupt irgendwas erreichen oder muss man damit gar nicht anfangen?
Ja, also größere Quartiere, also das gibt ja so ein Gap, das haben die Dänen vielleicht ein bisschen anders gelöst, wenn man sich Kopenhagen anguckt, aber es gibt natürlich auch große Städte in Deutschland, wo klassisch immer schon Fernwärme eine Rolle gespielt hat.
Wie hat das Kopenhagen gelöst? Dänemark wurde ja vorhin im Vortrag gelobt, die haben vor 50 Jahren schon angefangen,
ja,
mit dem Wärmenetz.
Die haben da, wo wir Gas verlegt haben, haben die halt Wärme verlegt.
Ja.
Wir haben politisch in den 78, also 78 in der Ölkrise halt eine andere Entscheidung getroffen, wobei man fairerweise nicht ganz historisch vielleicht das vergleichen kann, aber heute ist es so, wie es ist. In den größeren Quartieren, was du gerade ansprichst, finde ich den Vorteil eigentlich noch größer, obwohl der Aufwand natürlich auch größer ist und natürlich die Zeit frisst. Also alleine wie lange soll es dauern, das alles zu erschließen? Gibt ja große Städte, die da vorangegangen sind. Der Vorteil da, wo Industrie ist, ist natürlich eine Sektorkopplung in den Abwärmeprozess. Das heißt, alles, was elektrifiziert wird, lässt sich natürlich auch Abwärme nutzen. Und das ist natürlich auch ein Unterschied zu uns. Wir haben natürlich in den ländlichen Quartieren seltener solche Gewerbegebiete, wo relevante Wärme auch aus Abwärmeprozessen anfällt, weil die ist natürlich super zu integrieren in größere Netze.
Wie relevant ist das Klärwerk, was in Gettorf ist, was Wärmeerzeugung angeht?
Wir können 450 kW durch eine Wasserwärmepumpe aus dem Klärwerk holen. Das geht in solchen Quartieren auch schon mal. Die sind ja häufig in diesen Unterzentren. Gettorf ist ein Unterzentrum und kriegt von 2-3 Umlandgemeinden natürlich die Abwässer mit. Da kann man sowas ganz gut als Standort. Also wir nennen das Heizhäuser, ne? Das sind für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen Fern- und Nahwärme. Das ist im Prinzip der Durchmesser des Vorlaufrohres, weil wir feststellen, dass diese Heizhäuser, wie wir sie nennen, da steht Wärmepumpe, also Großwärmepumpe ist 1,5 bis 3 MW, gepaart mit 3 bis 5 MW Klasse B-AKWs und diesen Wärmespeicher. Und die sind dann im Vorlaufverbund miteinander verbunden, aber da geht's nicht über DN200, sage ich mal. Ne? Das sind so Rohre, die haben Außendurchmesser, Vor- und Rücklauf zusammen von 50 bis 70 Zentimeter. Das ist schon ein Trümmer. Aber die sind baulich noch so leistbar, dass wir nicht über so ein Küstenkraftwerk wie in Kiel mit 200 Megawatt, wo nur das Stahlrohr diesen Durchmesser hat, das sind natürlich ganz andere Baustellen, ne? So, und ich glaube, dass da auch ein bisschen diese Kosten wirklich weglaufen.
Wie teuer ist, wenn man jetzt Gettorf komplett ausbaut, so wie ihr das jetzt vorhabt? Ihr habt, glaube ich, 3 oder 4 Ausbaustufen, da jetzt alle 2.500 oder 2.000 Haushalte anschließt. Wie viel Geld wurde dann verbuddelt?
Das ist eine richtig gute Frage.
Vielen Dank.
Ja, weil da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Konzeptionell sind wir ungefähr bei 10.000 Euro auf dem Einwohner.
Fürs Netz oder für den Anschluss?
Fürs Netz und für diese Heizhäuser. Das heißt, die Infrastruktur bei uns
ist... Aber noch nicht für die Übergabestelle am Haus. Die kommen mal oben drauf. Das kostet ja auch noch 10, oder?
Ja, die Umrüstung des Eigentümers. Ne? Also diese sogenannte Übergabestation mit Plattenwärmetauscher, die gehört meistens zum Netzbetreiber. Mhm. Kommt ein bisschen aufs Förderregime an. Diese Wärmenetze sind der BEW, Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze, in dieser Förderkulisse. Das ist auch echt gut. Das hilft auch. Aber für uns ist wichtig, dass das konzeptionell, und da geht es auch um die Finanzierung, im Prinzip eine Quartiersgesellschaft entsteht. Also wir gründen das Unternehmen so, dass wir sagen, dieser Produzent des Rohgases ist nur ein Player von mehreren. Wir versuchen es mit den Gemeinden zusammen und den Erzeugern zusammen in eine Neugründung wirklich zu gehen. Und der Asset ist in dieser Gesellschaft dann das Wärmenetz und diese Standorte, wo Sektorkopplung stattfindet. Das heißt, Gasspeicher, Wärmespeicher und Heizhäuser gehören mit in dieses Unternehmen, weil nämlich dann die Hälfte des Jahresumsatzes Stromvermarktung sein wird aus diesem Bereich. Und das ist nicht ganz trivial, weil dadurch werden auch diese preissichere Wirkung auf den Wärmepreis im Prinzip abgebildet. Das heißt, ich kann dadurch, dass ich im Unternehmen nicht nur Fernwärme mache und Wärme einkaufen und verkaufen muss, natürlich ganz anders die Preisstabilität darstellen und dadurch auch die Finanzierungsstabilität, dass ich sage, zum Asset gehören die Heizhäuser, aber auch die Wärmenetze. Hm. Das wird zusammengepackt.
Also 10,
und das zusammen sind dann in diesem Quartier zwischen 75 und 80 Millionen über alles. Nicht? Und das kannst du dann runterbrechen. Hast du 30-35% Förderquote und hast natürlich durch das EEG und die 20 Jahre Vergütung auf den Strom, hast du natürlich da eine gewisse Sicherheit drin.
Jetzt, ich würde ja erwarten, wenn man das so von außen beobachtet oder ja auch als irgendwie aktiver Bürger beobachtet, dass das ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt für so eine Lösung ist. Jetzt die Gasspeicher leeren sie jetzt wieder gefährlich. So, wir haben jetzt quasi den Ukraine-Krieg. Die USA haben sich jetzt auch nicht super partnerschaftlich verhalten in den letzten Monaten. Da müsste es doch ein riesiges Interesse geben von Quartiersbetreibern, Bürgermeistern, die dann zu dir kommen, okay, wir müssen jetzt mal eine Lösung schaffen. Die ist ja machbar. Das sind ja lokale Unternehmer, die es dann irgendwie buddeln. Die Rohstoffe sozusagen kommen von vor Ort. Wind und Sonne ist ja auch bei vielen schon vorhanden. Müssten wir doch die Türen einrennen. Ich glaube, ich war vor anderthalb Jahren, glaube ich, das erste Mal bei dir. Fand das schon sehr faszinierend, wie ihr das da gemacht habt. Wie ist das? Ihr habt ja die Quartierspioniere angestoßen im letzten Jahr, damit man das so ein bisschen institutionalisieren kann. So, gibt es da jetzt irgendwie 1.000 neue Quartiere demnächst oder ist das doch ein bisschen schwerer?
Naja, im Moment ist die Lernkurve, und das ist durchaus berechtigt, aber ich glaube, da fühlt auch der ein oder andere mit. Es wurde ja so ein Deckel drauf gemacht, kommunale Wärmeplanung. Durch das Wärmeplanungsgesetz hat der Gesetzgeber aufgrund dieser ganzen politischen Diskussion, auch aus dem Heizungsgesetz heraus, natürlich erstmal das Ticket dem Bürgermeister gegeben. Bürgermeister steht bei mir immer für die kommunale Ebene. Und da liegt es nun. Nun machen wir als Gemeinden diese kommunale Wärmeplanung als ganz formalen Prozess, machen eine Ausschreibung, Ingenieure kriegen dann Zuschläge und liefern uns dann ja das ein oder andere Konzept nach einem sehr formal, statisch runtergebrochenen System, was letztendlich darauf hinausläuft, eine Landkarte zu erzeugen, Wärmenetz, Prüfgebiet, Wärmenetzgebiet, theoretisch noch Wasserstoffgebiet oder nicht Netzgebiet.
Okay, und das müsste sich ja ableiten nach einfach Häuserdichte. Je dichter das irgendwie zusammen ist, das ist dann Wärmenetz und wenn es auseinander liegt, ist Wärmepumpe.
Letztendlich ein Dreisatz, genau.
Ja, okay.
Und ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, das ist erstmal, als es entstanden war, okay, bloß das Problem ist, die Erwartungshaltung des Bürgers ist völlig andere. Der denkt ja, wir machen es jetzt, also die Bürgermeister oder die Kommunen. Das Ticket liegt ja da. Und man findet jetzt, wo die Wärmeplanung abgeschlossen wird und präsentiert wird, die ein oder anderen Kommunen, die jetzt dastehen und sagen, ja, wer macht's denn jetzt eigentlich? Da gibt's keine Stadtwerke, ne? Also häufig sind das ja ländliche Strukturen, wo auch keine Gemeinde oder Amtswerke existieren. Und dann ist die Erwaldungshaltung ja aus der Bevölkerung, wenn sie diese Karte sehen und an der Bahnhofstraße endet das Wärmenetz, Prüfgebiet, dann ist das auf einer Straßenseite, ne? Frau Hansen sagt, wunderbar, ich bin ja drin, wann kommt denn das Rohr, ne, Herr Bürgermeister? Und auf der anderen Seite, Frau Müller sagt, wieso bin ich da nicht drin? Ich bin doch nur auf einer Straßenseite. Diese Diskussion haben wir jetzt schon. Also dann wird natürlich sofort diese Karte diskutiert. Und es gibt noch gar keinen Akteur, der überhaupt bereit ist, das umzusetzen. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Und die Erzeuger aus der Sparte, wo ich jetzt mal so herkomme, die da rundherum sitzen, die auch oft ja in diesen Quartieren dann auch als Unternehmer aktiv sind, die gucken halt zu und sagen, ja gut, wir alleine trauen uns jetzt vielleicht auch nicht. Das ist jetzt nicht so unter Home-Turf an der Haustür Wärme zu verkaufen. Wir sind ja eigentlich eher die Erzeuger. Und diese Stakeholder zusammenzubringen und diese lokalen Energiemengen, die vorhanden sind, gepaart mit allem, was wir jetzt so an technologischem Fortschritt ja auch sehen, zu verknüpfen, das ist eigentlich das Ziel. Und deine Frage war ja, gibt es jetzt 1000 neue Quartiere? Naja, es gibt 1000, die es brauchen. Und unterschiedlichen Status von den Erkenntnissen, wie mache ich es jetzt bei mir in der Kommune? Die meisten sind in einer Wartehaltung im Norden, hier bei uns in Norddeutschland sind ja nun noch nicht so viele abgeschlossen. Also wirklich mit Beschluss einer Gemeindevertretung.
Das muss das nicht zum Juni 26, muss das nicht alles durch sein?
Ja, das kommt auf die Quartiersgröße an, ne? Also große Städte mussten ja schon fertig sein. Das ist aber auch wieder was anderes. So Kiel zum Beispiel hat ja einen Plan fertig und da sind ja Vororte schon raus, ne? Also das Fernwärmenetz wird nicht reingelegt in Quartiersteile, wo 15.000 Menschen wohnen. Emschenhagen zum Beispiel, wer das kennt, an der Ostseite Kiels.
Und du quasi als Unternehmer, der sozusagen Wärme erzeugt, Wärmenetze baut, wenn du so einen Plan siehst, machst du dann so oder kannst du das verstehen, warum das nicht in Emschenhagen kommt?
Weil ich ja weiß, wie er berechnet wurde, so. Also wenn ich mit 1500 oder 2000 Euro pro Meter Wärmenetz Investitionskosten kalkulieren muss, dann weiß ich auch, was rauskommt. So, das heißt, umso teurer wir bauen, umso weniger ist die Akzeptanz da. Also Preise über 20 Cent die Kilowattstunde, die dann Uso sind, also darunter wird es nicht gehen, auf Immobilien, die 20 Megawattstunden verbrauchen, das ist einfach zu viel. So, da sind wir aber nicht wegen der Wärmepumpe oder Alternativen, also Haus sanieren ist auch teuer, man kann da jegliche Cases für den Immobilienbesitzer aufmachen, aber schlicht und ergreifend wird das nicht akzeptiert. Deswegen das Heizungsgesetz auch so steil gegangen ist, ist einfach die Befindlichkeit, da will mir einer an mein Eigentum und 450 Euro im Monat für Wärme ist einfach zu viel. Das muss für 200 gehen, egal wie.
Zu welchem Preis, wenn man es wirklich effizient baut, könnte man es dann bauen? Also wenn man es ganz, ganz ökonomisch macht,
das Netz. Wir stellen halt fest, dass wir sicherlich jetzt nicht Wild West bauen. Also wir bauen schon im Standard, der zugelassen ist. Aber wenn ich das ein oder andere sehe, wozu wir, und da sage ich mal wir als Unternehmer, das sind Stadtwerke ja auch, also alle, die baulich aktiv sind in diesem Land und fahren mal über die Landesgrenze nach Dänemark und gucken sich das an, dann ist das schon erschreckend, dass wir uns selber natürlich ein bisschen ausbremsen, ne? Also wenn wir alles wirklich ausdeklinieren bis in den letzten Paragraphen, dann kann man auch vieles wirklich kaputt kriegen, ne? Also ich bin in der Logistik von Baustellen auch seit ein paar Jahren wirklich beeindruckt, was man alles heute technisch lösen kann. Also auch grabenloses Bauen mit dem HDD-Bohrverfahren oder Recycling von Böden, dass wir nicht so viel transportieren zum Beispiel, dass Baustellen schneller laufen, also dass Baustellen sich nicht 4 Wochen in einer Straße aufhalten, sondern nur eine. Das sind natürlich alles Sachen, umso weniger lange ein Loch offen ist, umso weniger muss ich es abstützen. Ne? So ganz triviale Sachen. Da kann man viel rausholen in kleineren Projekten. Diese Kleinteiligkeit ist aber gleichzeitig auch schwerer zu managen. Ne? Das heißt, die Unternehmen, die man dann dafür braucht, sind dann vielleicht nicht die Hochtiefs und Billfinger dieser Welt und diese europaweiten Ausschreibungen, sondern das ist dann doch eher der Tiefbauer, der das Dorf schon kennt und der auch da ziemlich viel schon gemacht hat.
Aber du sagst dann, statt den 1500, die jetzt vielleicht sozusagen in Kiel, Emschenhagen in der Rechnung drin waren,
also kriegt man
es auch für 500 hin.
Das ist vielleicht ein bisschen weit unten jetzt inzwischen, weil das Material ja auch teuer geworden ist, aber wir dürfen nicht über 1000 kommen. Das ist in so einem Quartier nicht möglich. Das müssen wir einhalten.
Okay, und damit, also für 1000 würde es aber so hinkommen, dass es für die Kunden langfristig jetzt auch nicht teurer wird, als mit der Ölheizung zu heutigen Preisen weiter zu heizen. Also wir reden ja nicht davon, dass sich irgendwie die Heizkosten halbieren, oder?
Nein. Also es gibt was mich wirklich stört, und das ist auch ein Problem, wo wir durchaus uns mal Gedanken machen müssen. Das gilt generell für Infrastruktur. Es gibt eine große Debatte, auch die letzten Tage wieder. Die Erneuerbaren sind ja in der Erzeugung so günstig, aber durch die Systemkosten machen sie das so teuer. So, wir kommen nicht runter vom Strom. Also Wacker oder Arubis oder die ganzen mit den großen Mengen, die sagen ja, das ist alles Standortfaktor, die Industrie wandert ab. Wenn wir uns aber Infrastrukturen auch bei Netzbetreibern, viele sind ja auch Verteilnetzbetreiber in den Stadtwerkelandschaften, anschauen, wie da Investitionen laufen und wie die dann umgelegt werden auf die Netzentgelte, dann ist das ja völlig verrückt. So ein Wärmerohr, wie wir es jetzt legen als KMR-Rohr, das bleibt ja 50 Jahre in der Erde. So, dem Serie 3 heute, wir haben Wärmeverluste in so einem Quartier von unter 15%. Also da können wir ziemlich lange Wasser durchschicken. Aber keiner finanziert die über 20 Jahre, das ist absolut Feierabend. Ne? So 15 bis 20 Jahre muss das Ding durch die Bücher. Das ist natürlich eine Herausforderung. So, da hinten raus ist auch ein Stromkabel oder ein Strommast 40, 50 Jahre da. Aber wenn ich den natürlich so kurz abschreibe, dann habe ich jetzt ziemlich hohe Einmalkosten. Und das ist ein Thema, was nicht sauber diskutiert wird. Genauso wie die Nutzung des Kabels. Also wenn ich natürlich Einspeisestellen schaffe für Erneuerbare wie ein Windrad, was 3000 Stunden maximal schafft oder eine PV-Platte mit 1000 Stunden, dann ist dieser Netzverknüpfungspunkt ja mitnichten gut bewirtschaftet. So. Das heißt, wir reden ganz viel über, und das ist leider so ein Frame, den ich auch gerne loswerden möchte hier, es kann nicht sein, dass Leute, die in Verantwortung stehen, egal ob in der Wissenschaft, in der Politik oder sich selbst ernannte Experten sagen, dass wir uns entscheiden müssten zwischen Industriegewerbegebiet ansiedeln, Elektrolyse machen oder weiter Erneuerbare ausbauen. Das ist völlig verrückt. Weil das eine zieht Strom und das andere gibt Strom. Und die Bewirtschaftung der Netzverknüpfungspunkte ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um das Gesamtsystem wirklich effizienter zu nutzen. Das ist ein Hauptproblem, was wir haben. Und das betrifft letztendlich auch Wärmenetze, die an diesen Netzverknüpfungspunkten hängen, um an den Strom für die Wärmepumpe ranzukommen. Mhm. So, auch das ist ein Thema.
Ja, ich habe noch diverse Fragen, aber da es ja ein Live-Podcast ist, gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Ich bin ja hier sozusagen der Fachfremde, ich muss mir ja quasi alles über meine Gäste erschließen. Habt ihr schon irgendwelche Fragen? Dann könnt ihr hier quasi direkt im Live-Podcast teilnehmen. Ich schaue mal in die Runde.
Ist schwer zu sehen gegen das Licht, ja.
Ja. Noch nicht?
Das hier rufen.
Du hast eine Frage? Ja. Ah, okay. Ja, dann komm mal her.
Ich schieße jetzt einfach vorab sozusagen. Marcin, du warst, bist ja sozusagen, würde man vielleicht sagen, ein Evangelist für dieses Thema, für Sektorenkopplung, für Anlagen dieser Art. Und das schließt jetzt ein bisschen an Alexanders Frage an. Du warst im Handelsblatt. Ich glaube, ich habe dich irgendwann mal auf Arte gesehen, vor Jahren schon. Jetzt sitzt du in einem Energiezone-Live-Podcast. Ich würde sagen, du hast eine sehr deutliche Message. Das hast du aber eben gesagt, Quartiersplanung kommt nicht so richtig hinterher. Was muss passieren? Welche Nachricht müsste denn gesendet werden? Oder was braucht es an Aufrüttelmoment sozusagen, damit auch Kommunen solche Projekte wie das deine beispielsweise angehen?
Vielen Dank, das ist eine sehr gute Frage. Mehrere Dinge. Ich bin nicht derjenige, der jetzt immer einseitig das bei der Politik ablädt. Ich glaube, wir brauchen wirklich das Engagement und Vertrauen, dass wir diese Geschäftsmodelle, die wirklich tragfähig sind, in Allianzen schmieden von Leuten, die sich einfach das Vertrauen entgegenbringen müssen. Wenn ich mit 4 oder 5 Leuten eine Gesellschaft gründe, dann sitzen wir an so einem Tisch und dann müssen die sich in die Augen gucken und das auch wollen. Das heißt, diesen Unternehmergeist, der da doch schon sitzt in den Regionen, sich was Neues zuzutrauen, weil nichts anderes ist das hier, einfach das machen. Also wir kriegen ganz viele Steine in den Weg gelegt, wie: Darfst du das eigentlich, den Strom in der Nachbarschaft verkaufen? Das wird nämlich so ein Thema dann werden zukünftig. Also da sind die Unternehmer auch gefordert. Da bin ich durchaus selbstkritisch mit unserer Zunft, auch bei uns in den Organisationen, dass ich sage, wir müssen aus den Geschäftsmodellen, in denen wir uns entwickelt haben, das sind wirklich Schubladen und die sind nirgendwo so steif wie in Deutschland. Andere Länder, also auf Basis erneuerbarer Energien, arbeiten da schon ganze Industriezweige auf. wie selbstverständlich. Und bei uns sind wir so, ich bin Windmüller, dann bin ich Windmüller. Ich bin PV-Freiflächenanlagenbetreiber oder ich bin Biogaser. Und immer wenn ich aus dieser Schublade rausgucke, dann treffe ich auf irgendein Hindernis, dass ich in die andere nicht rein darf. Wenn die sich aber zusammentun, dann liefern die, und das ist übrigens dieses Bundesland das erste, ja, Granular heißt jede Viertelstunde des Jahres grün, 100%. Die produzieren wir heute schon, wir nutzen sie nur nicht so. Ja, 25% der Jahresstunden sind wir im Moment noch Importeur vom Übertragungsnetz. 75% der Jahresstunden sind wir Überschusserzeuger. 200% Grünstrom in Schleswig-Holstein, versorgen Hamburg mit, so bilanziell sozusagen. Vorgeworfen wird uns ja häufig die Dunkelflaute. Die 25%, die fehlen, die werden schon produziert. 2,8 Terawattstunden Strom umverteilt in diese Flexibilität machen. Jede Stunde des Jahres, die fehlt bei Solar und Wind, für Schleswig-Holstein den Strom grün. Das ist schon mal eine sehr gute Message. Also wir brauchen kein Gaskraftwerk im Nord. Zurück zur Frage, gehören ja noch mehr dazu. Die Kommunen, würde ich sagen, muss man es nur ermöglichen. Da sind wir im kommunalrechtlichen Bereich, ne? Also KMU-Betriebe im Bereich der VKUs, also kommunale Betriebe, da bin ich dann halt so, wieso können wir da nicht zusammenarbeiten, ne? Das heißt Unternehmensgründung mit Minderheitsbeteiligung von Kommunen. So, Kasse ist leer, Finanzierung schwierig, also gehen wir nicht in die Mehrheitsgesellschafterposition, sondern warum nicht Minderheits? Hohe Akzeptanz beim Bürger, meinetwegen auch Beteiligung von Genossenschaften, wenn es sie schon gibt. Das sind so diese Stakeholder, die wir identifiziert haben. Was braucht es dafür? Das Vertrauen, die Motivation, und dann bin ich aber doch wieder bei den Rahmenbedingungen, dass man es dann auch zulässt, ne? Kommunalrecht muss es zulassen, Förderregime muss es zulassen. Und wie gesagt, dieses doch etwas steif geratene EEG muss es auch zulassen. So, das sind so die drei Big Points.
Weitere Fragen aus dem Publikum direkt schon? Ja.
Martin, du hast gerade die Windmüller schon angesprochen und auch die Freiflächen-Solaranlagenbetreiber. Kommen von denen, du bist ja im LEE auch ganz aktiv, auch Impulse, dass die so Nahwärmekonzepte entwickeln wollen, weil du als Biogas-Landwirt machst es jetzt natürlich und auch großartig vor. Die anderen haben natürlich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten stellenweise sehr gutes Geld verdient und könnten da ja womöglich auch so Konzepte aus der Portokasse entwickeln. Ich übertreibe ein bisschen.
Also, ich vertrete ja alle als eines Vorstandsmitglieder im LEE, deswegen ich sag's mal so, die haben jetzt schon lange begriffen, dass es ohne gar nicht geht. So, warum sie die Erkenntnis haben, also ob es der Zwang ist, dass wir so, wenn wir jetzt einfach hier uns anmelden bei der SH Netz und sagen, ich möchte gerne aus 2 Megawatt einen Spargel, möchte ich jetzt 7 machen, Repowering, muss der Netzverknüpfungspunkt aufgebohrt werden, ne? So, wenn ich jetzt in Zukunft, und das ist aktuelles Thema bei unserem Minister ja unter dem Claim Klimaneutralitätsnetz, heißt nichts anderes, wir beschäftigen uns mit dem Ziel Netzausbau 45. Sind da jetzt. Schleswig-Holstein muss sich damit beschäftigen. Und völlig selbstverständlich ist hinten raus, wenn alle das Gleiche tun, kriegen alle das Gleiche, ist es sinnvoll, jetzt die Winderzeugungsleistung so massiv onshore zu erhöhen. So, kann man von 2 Seiten drauf gucken. Seite des Netzbetreibers, nee, ist nicht sinnvoll, lass mal, ne, langsamer machen. 10-Punkte-Plan von Frau Reiche. Die Brille der Unternehmer, die sagen ja, ich will aber repowern. Naja, wir müssen uns natürlich irgendwie Gedanken machen, was machen wir denn mit dem Strom? So, und der Deal, um mal diese moderne Sprache, die so geopolitisch en vogue ist, muss sein, die bessere Bewirtschaftung des vorhandenen Netzverknüpfungspunktes. Das heißt, natürlich will ich mein Windrad repowern, ja, aber ich mache ein Angebot und sage, pass mal auf, der mit seiner flexiblen Biogasanlage, der kann ja bei mir auf Kabel mit rauf, der kann ja den gleichen Netzverknüpfungspunkt nutzen. Weil mit seinen 3000 Stunden, wo das Windrad mal relevant produziert, habe ich als flexible Anlage gar nichts zu tun. Ich bin da weit von weg. Wir haben ja 8670 Stunden zur Verfügung. Und das ist jetzt schon so intrinsisch drin bei denen, auch eine Freifläche, PV, co-located, Batteriespeicher, ne? Verschieben von Einspeisefenstern. Und ich glaube, die Spreu vom Weizen, und das ist so ein bisschen dieser Smart Grid, der hinten rauskommt, wir müssen eigentlich die Last sogar mitbringen. Also eigentlich interessieren wir uns als Verband für die Erneuerbaren, als Produzenten jetzt auch für die Ansiedlung. Wir müssen in der nächsten Dekade, also wenn nicht jetzt, wann dann, ja, wir müssen diesen Standortvorteil, dass wir eigentlich eine recht komfortable Energieversorgung haben, ja auch irgendwo messbar machen in Wirtschaftskraft. So, das heißt, natürlich muss das hier entstehen. was Arbeitsplätze sind, was Ansiedlung ist, weil die 5-6 Cent aus der Nachbarschaft für die Kilowattstunde, die will ich bei mir in meiner Anlage haben. So, warum muss die erst eine Weltreise machen? Die kann ich ja direkt nutzen. Und das ist eigentlich die Zukunft. Und die Erzeuger, die haben es begriffen, sind im Moment aber dabei, kaufmännisch, juristisch, Banken, ne, ganz viele, die müssen ja diese Geschäftsmodelle, die entstehen, erstmal durchdringen und das Risiko natürlich bewerten, weil da kommen natürlich Komplexitäten rein. So, bisher war ja einfach. EEG-Vergütung, 20 Jahre, Standort, fertig. Und jetzt ist es ja eher das Geschäftsmodell, wie viel Strom wird wie erzeugt, wie gespeichert, wie verlagert, wie Sektorkopplung getrieben und wem gehört was von diesen Assets, ne? Das ist ja ein Thema. Und diese Geschäftsmodelle zu entwickeln, ist eine Aufgabe für uns. Bloß wenn wir sie dann entwickeln, gemeinsam mit Kommunen und mit Verbrauchern, also auch Gewerbe- und Industriekunden, dann wollen wir auch mehr dürfen. Das muss einfach mehr erlaubt werden. Das ist in anderen Ländern völlig normal und bei uns ist das ein Riesenthema, dass alles ins Netz muss und alles muss durchs Kabel, bevor es wieder verbraucht wird.
Weitere Fragen? Ja, ich komme mal direkt.
Lass mich meinen Job machen.
Ja, ich bin Vorstand einer Energiegenossenschaft und ungefähr bei 10 Kommunen, kommunalen Wärmeplänen eingebunden und wir stellen genau das fest, was du eben vorgestellt hast. Ich will mal eine kleine Werbeform einführen. Marco Sieg von Energy for Climate aus Nordrhein-Westfalen hat mal das Modell aufgesetzt, wir sollten einfach die Stakeholder zusammenführen, die vor Ort tatsächlich da sind. Einmal die Kommune, weil sie sozusagen einmal so als kommunaler Partner sowieso da ist, das Netz umsetzen muss oder die Planung umsetzen muss in irgendeiner Form. Zweitens das Stadtwerk, das vielleicht nicht das Know-how hat, aber es gerne umsetzen möchte. Drittens einen regionalen Energieversorger, der das Know-how hat und wahrscheinlich auch das Kapital mit einbringen kann und vielleicht eine regionale Energiegenossenschaft. Die alle zusammen in eine GmbH und Co. KG reinpacken und jeder Stakeholder bringt seine positiven Effekte mit rein, die er dann letztendlich dann in das Projekt einfließen lassen kann. Das kann zum Beispiel die Kommune sein, die einfach letztendlich an günstigeren Kredite rankommt, die Energiegenossenschaft, die letztendlich die Beteiligung der Bürger mit reinnehmen kann und. Also insofern wäre das ein mögliches Konzept, um einfach so ein Projekt vor Ort umzusetzen zu können.
Ich glaube, am Ende war ein Fragezeichen.
Ja, es war eine sehr gute Beschreibung eines Geschäftsmodell, was wir da draus gemacht haben, nennt sich QX. Das Q steht ja für Wärme, auch für Quartier und das X ist halt der Plattformansatz und die Skalierung. Das heißt, das können ganz viele Kommunen und das können auch ganz viele Technologien. Also beides ist hier die Besonderheit, Technologie offen, Strom, Gas, Wärme und Stakeholder-Beteiligung, aber man braucht einen wirtschaftlichen Unternehmer. Das ist genau diese Quartiersgesellschaft, nennen wir die, GmbH und Co. KGs. Und dann kommt man über sowas Triviales in Deutschland wie eine Prospektierungspflicht, BaFin nicht hinweg. Ne? Das heißt, wie kann ich Leute beteiligen als Kommanditisten, wenn ich nicht über 20 kommen will? Dann komme ich ins kommunalrechtliche Thema. Dürfen das Gemeinden, die negative Haushalte haben? Dürfen sie Stadtwerke beteiligen oder müssen sie dafür Ausgründungen machen? Das sind so alles Themen, die da beackert werden müssen. Aber Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, die vor Ort sind. So, man muss in diesen Stakeholder-Prozess, wir nennen das Vernetzungsphase, die identifizieren, diese ja, Motivation und diese Progressivität mitbringen, zu sagen, pass mal auf, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil meine Ressourcen, zum Beispiel als Stadtwerk, ich kenne meine Kommune recht gut, ich habe Ressourcen von Verwaltung, Abrechnung, Dokumentation und Service, die kann man super integrieren, ja, das sind Ressourcen, die vorhanden sind. Und ich finde Erzeuger, die über die Rohware, Strom oder Gas verfügen, die man einbinden kann. Und dann ist das Problem vielleicht gar nicht mehr so das Wollen und Können, sondern eher dann diese Gleichzeitigkeit herzustellen. Wie komme ich voran? Und wie kommuniziere ich es mit dem Bürger? Also gerade kleinere Netze bei uns in der Kundschaft, die ein oder anderen Anlagen, die ein Erzeuger, ein Netz, also 100% Deckung, kleinere Konzepte, beobachte ich häufig, dass die Euphoriewelle zu früh startet. So, da gibt es so was Triviales wie den vorzeitigen Maßnahmenbeginn bei BEW-Förderung. Das heißt, ab wann gehe ich in eine Kommunikation mit meinem Kunden? Nächstes Jahr bauen wir ein Wärmenetz, aber dann dauert es ein Jahr länger. So, am Anfang ist immer die Begeisterung hoch. Alle lassen sich motivieren. Ich bin kein Freund von Interessensbekundungsverfahren. Ich versuche wirklich, das so gut vorzubereiten, dass sobald wir auf so eine Stage gehen und hier eine Bürgerversammlung in der Turnhalle ist mit 160 Leuten und mehr, wir von Wärmelieferungsverträgen sprechen. Ja, aufschieben bedingt, meinetwegen, Finanzierung oder Genehmigung, aber nicht mehr von Interessensbekundungen. Also das ist auch im Marketing mitzudenken, dass man wirklich sich gut überlegt, wie positioniert man sich gegenüber der Öffentlichkeit und ab wann geht man mit was raus.
Letzte Frage von mir. Wir haben noch eine Minute. Du bist aber noch länger da. Hier gleich nochmal beim Abschlussbier. Ich laufe ja so ein bisschen mit der kleinen Martin-Last-Fahne rum seit anderthalb Jahren, weil ich das Konzept so cool finde. Aber ich erlebe eigentlich immer wieder, dass mir diese klassischen Vorurteile des Biogases entgegengeschlagen werden. Auch übrigens hier, ja, möchte ich nochmal sagen. Wie oft musst du dich damit auseinandersetzen noch?
Nicht wirklich. Also in diesen Quartieren haben die Anlagen sich inzwischen mit der Bevölkerung sind alle fein, weil die sind ja nicht mehr geworden. Die Kilowattstunden pro Jahr, die aus diesen Anlagen zu Strom und Wärme werden nicht mehr. Seit Jahren gibt's da so eine Art Deckel drauf, ja. Das bedeutet, die Diskussion über Genehmigung von solchen Anlagen in B-Plänen und Transporten und Geruchsbelästigung und so, die sind vielleicht 10 Jahre her, ja. Die Anlagen existieren. Wenn die flexibilisiert werden, dann reden wir eher davon, dass diese Emissionen weniger werden. Also, das geht eher darum, dass der Einsatz effizienter wird, weil größere Motoren haben bessere Wirkungsgrade, brauchen wir tendenziell weniger Brennstoff. Also der Brennstoff wird nicht mehr. So. Deswegen ist die Diskussion in diesen ländlichen Quartieren eigentlich gar nicht mehr da. Die wird eher so auf der Metaebene, Teller und Tank, ne, politisch diskutiert.
Okay. Die Leute, die jetzt mit ihrem Wärmeplan fertig sind, im Juni spätestens, und die dann nicht genau wissen, wer es umsetzt, die können sich schon bei dir melden, oder?
Klar. Also wir sind immer noch dabei zu matchen. Das heißt, im Moment kommen wir stark über die Erzeuger. EEG-Anlagen haben die Eigenschaft, nach 20 Jahren aus dieser Förderung rauszulaufen. Biogas ist sehr stark entstanden in den Jahren 2006, 2007 weniger, dann 2008, 2009, 2010 sehr stark. Das ist ein richtiger Aufwuchs gewesen. Und diese Anlagen kommen natürlich dem Jahr 2030 näher.
Okay.
So, und deswegen sind wir im Moment natürlich sehr stark über die Anlagen, die ja sehr transparent im Marktstammdatenregister stehen, über die Anlagen natürlich oft angesprochen. Was mache ich aus meiner Anlage mit meinen Rohstoffen, die zur Verfügung stehen? Kann man das nicht ins Quartierskonzept denken? So, die kommunale Wärmeplanung sieht das im Moment gar nicht so vor. Die fragt immer uns Anlagenbetreiber, 2030 EEG, ja, so zack, dann sagt der Werkstudent, okay, dann ist er raus. Das heißt, in der kommunalen Wärmeplanung tauchen die gar nicht auf. Dass sie weiter wollen, das erfasst er ja nicht mit. So, und das ist ein bisschen unser Einstieg. Aber wir kommen auch, wenn die Bürgermeister oder Klimaschutzmanager anrufen, kommen wir auch.
Okay, wir müssen hier zum Schluss kommen. Gleich blinkt, glaube ich, dieses kleine Tablet da unten. Ich danke schon mal für die Fragen, die ihr eingeworfen habt und für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht haben wir noch ein, zwei Energiezone-Hörer gewonnen. Und übergeben.